Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Podcast Maschinenbau trifft Marketing. Heute eine regionale Folge. Ich habe einen Gast bei mir im Podcast, den Dr. Ralf Kölbach, Vorstandsvorsitzender und Vorstandssprecher der einer der innovativsten und traditionsreichsten Genossenschaftsbanken bei uns aus dem Westerwald, nämlich der Westerwaldbank. Und ja, herzlich willkommen, Herr Kölbach. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und dann gucken wir mal heute, was wir gemeinsam über das Thema KI so den Unternehmen mitgeben können, die vielleicht jetzt so ein bisschen skeptisch sind.
Hallo Herr Schmidt, vielen Dank für die Einladung und dann schauen wir mal in der Tat, was wir da bieten können.
Genau, eine Frage vorweg. Die Westerwaldbank ist ja jetzt auch schon ziemlich lang in dem Bereich KI mit drin. Ich kann mich noch an den, ich glaube, er hieß Frieda damals, wenn ich mich richtig erinnere. Und aus Frieda wurde jetzt Clara Weller, der Chatbot der Westerwaldbank. Das war so ein bisschen der Aufhänger auch für die Folge. Und da bin ich an sie herangetreten, um einfach den Unternehmen hier aus dem Westerwald, vorzugsweise den KMUs, produzierenden Gewerben, die immer noch sagen, ja, wir sind noch, was die KI betrifft, ein bisschen skeptisch. Wir wissen nicht genau, was passiert mit unseren Daten. Und da bin ich auf die Idee gekommen, Sie anzusprechen, weil ja gerade im Bankengeschäft das Thema Datenschutz ja ziemlich weit oben steht und Sie es geschafft haben, einen interaktiven Chatbot auf der Webseite einzubauen. Und ich glaube, da waren Sie auch mit federführend in dem Projekt.
Ja, das ist so. Also das Thema KI ist ja kein Selbstzweck, sondern eine Lösung für Effizienzthemen, um sich wiederholende Tätigkeiten oder vergleichsweise einfache Tätigkeiten unterstützend abarbeiten zu können. Und bei uns ging es da um das Kundenservice-Center, bei dem es unheimlich viele telefonische Anfragen gibt. Und es ging darum, wie kriegen wir den Service erweitert auf 24/7, 7 Tage die Woche, rund um die Uhr und damit die Kolleginnen und Kollegen entlastet. Da wird niemand abgebaut. Das ist auch noch wichtig, auch für die Kultur im Hause zu verstehen. Wie bekommt man das hin? Und da ist es so, dass man das Datenschutzthema hat. Das heißt, die Daten dürfen nicht außerhalb der DSGVO-Zone sein. Das muss man sicherstellen. Und all die anderen Dinge. Und deswegen haben wir dort mit einer Unternehmensberatung zusammen, die wiederum mit einem Start-up zusammenarbeitet, für uns eine Lösung gefunden, die das alles abdeckt, die jetzt Clara Weller heißt, über die Website schon vieles abarbeiten kann. Und die wir mittlerweile auch mehrfach im Prinzip weitervermittelt haben an andere VR-Banken.
Ja, das heißt, die wurde bei Ihnen mitentwickelt und, was Sie jetzt gerade sagten, weitervertrieben. Also das getestete Programm wurde dann an andere Banken, weil ja logischerweise da auch das Interesse dann besteht, das einzubauen, weiterentwickelt. Was war denn so der Hauptauslöser für die Clara Weller? Sie hatten jetzt gerade eben das Thema Mitarbeiterentlastung und 24/7-Support genannt. Aber wieso dann ausgerechnet KI? Ich meine, da begeht man ja schon einen Spagat zu dem Datenschutzthema. Gibt ja wahrscheinlich viele Hürden in dem Bereich.
Ja, also ich meine, wir haben auch etwa 40 Robos im Einsatz, also Robotic Process Automation. Die sind aber vergleichsweise dumm. Die arbeiten halt einfach wiederkehrende Aufgaben ab in einer hohen Frequenz. Davon haben wir viele im Einsatz im Backoffice-Bereich. Aber hier geht es ja darum, mit Kunden zu interagieren. Es geht darum, aus all den Anfragen der Kunden zu lernen. Und es muss weiterentwicklungsfähig sein. Und dann landet man eben bei KI. Ja. Und alles, was wir hier machen, ist ja nur generative KI. Ne? Im Office-Bereich, im Dienstleistungsbereich. Das ist das, womit KI derzeit verbunden wird. Aber für die typischen Mittelständler der Region werden die anderen Themen, die sich ergeben werden, ja viel interessanter werden, bis man irgendwann de facto humanoide Roboter hat, KI gesteuert, die als Arbeiter-Roboter in den Unternehmen arbeiten. Das ist der gewaltige volkswirtschaftliche Effekt, der jetzt erst kommt. Und jetzt sind wir derzeit unterwegs in der generativen KI.
Ja, genau. Ja, es ist ja für die Leute, die jetzt mit dem Begriff generative KI nicht so viel anfangen können. Es geht halt darum, es wird irgendwas eingegeben. Wenn wir jetzt mal bei der Clara Weller bleiben, zum Beispiel fragt irgendwer Daten zu seinem Konto ab. Ich weiß gar nicht, ob es so tief überhaupt da reingeht. Und dann wird quasi die Anfrage verarbeitet und dann auf Basis von einer Matrizenlogik, die dahinter liegt, die nächstmögliche Antwort generiert. Und das ist quasi die generative KI. Und da sind wir jetzt, wie gesagt, in dem Bereich noch am Anfang. Was aber in mittelständischen Unternehmen schon genutzt wird, was ich auch schon selber erlebt habe, sind zum Beispiel, dass die NC-Programmierung teilweise von KI unterstützt wird. Also dass ich Fräs Fräsunternehmen oder Drehunternehmen, produzierende Unternehmen quasi die Fräsprogramme auch teilweise schon von KI mit generieren lassen. Und da sehen wir im Moment einen starken Wandel. Ich meine, es kommt ja jeden Tag ein neues Modell raus, was da irgendwie mit aufgebaut werden kann. Aber wenn ich da sehe, was da schon an Effizienz dazu gewonnen werden kann, in puncto Unternehmen, die sagen, wir haben noch keine ja, CAM-Abteilung, also CAD-CAM-Abteilung, sondern programmieren wirklich noch zu Fuß. Da können die teilweise bis 50 bis 70% Zeitersparnis bei gleichem Ergebnis erzielen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der die Gegenseite so ein bisschen betrachtet, wenn man sonst nur die Angst vor dem Einsatz der KI nimmt.
Angst hilft ja nicht weiter. Wir haben ja ein massives Problem an Fachkräftemangel, aber nicht nur das, sondern auch an Arbeitermangel. Wir haben ein massives Problem. Und wenn das Land wieder einen höheren Wachstumspfad erreichen will, müssen wir das Arbeitsvolumen herstellen. Und da kann man alles diskutieren, ne? Es gibt sicherlich einige Menschen, die könnten arbeiten, tun es derzeit nicht. Da fehlen die Anreize. Das muss gelöst werden. Dann mag es hier und da in einigen Branchen auch möglich sein oder sinnvoll sein, die Lebensarbeitszeit zu erhöhen, aber sicher nicht bei Menschen, die körperlich kaputt gearbeitet sind mit Anfang, Mitte 60, die kann man nicht bis 70 arbeiten lassen, aber woanders vielleicht. Dann gibt es das Thema einer gesteuerten, intelligenten Migration, was ja bisher auch nicht funktioniert hat. Die brauchen wir außerdem. Und das alles genügt immer noch nicht. Und dazu brauchen wir dann außerdem noch Technologie. Und die KI scheint derzeit die beste Variante zu sein, die da wirklich Effizienz hebt.
Definitiv. Kann man da irgendwie, kann man das Ganze jetzt, wenn man es nochmal auf klarer Welle, was ja jetzt ein bisschen greifbarer ist in der Folge, kann man da so ein paar Zahlen nennen, wie das die Effizienz gesteigert hat?
Also die Clara Weller schafft mittlerweile den Gegenwert von mehr als einer Vollzeitkraft. Ja, wenn Sie dann die typischen Kosten dagegen halten mit Lohnnebenkosten, dann kann man sagen, die hat sich bei uns jetzt schon längst amortisiert.
Das ist
Und
stark.
das ist erst der Anfang, ja. Und die Robos, die wir haben, sind zusammen nochmal, keine Ahnung, einige Arbeitskräfte auch nochmal. Und deswegen wird kein Mensch abgebaut. Im Gegenteil, wir haben ja zuletzt sogar, weil wir insgesamt seit 2 Jahren gut wachsen, hier und da netto sogar wieder aufgebaut, personell.
Ja, ist ja auch ein wichtiger Punkt, den man so mitgeben kann. Also gerade das schwirrt ja eher in der Arbeitnehmerblase mit, dass die dann sagen, okay, setzt das Unternehmen KI ein. Wie sicher ist denn mein Arbeitsplatz noch in 1, 2 oder 3 Jahren? Und ich bringe da ganz gerne mal das Beispiel aus der Automobilindustrie, da komme ich her, als da irgendwann gesagt wurde, wir fangen jetzt an, die Karosserien mit Robotern in Zellen aufzubauen. Dann war auch erstmal Tumult, erstmal Angst, was passiert mit meinen Arbeitsplätzen. Dann wurde aber aus den klassischen Anlagenbedienern, wurden dann Roboterprogrammierer oder Roboterbediener, die dann quasi einfach dafür gesorgt haben, dass nicht nur eine Zelle die Produktion aufrechterhält, sondern dass sie vielleicht in einer kompletten Straße mit 3 Mitarbeitern für zuständig sind. Und im Endeffekt ist das Ganze ja auch nur gewachsen. Das haben Sie ja eben auch nochmal richtig angesprochen, dass es halt auch darum geht, dass man dann überhaupt ein Wachstum ermöglicht durch diese Mittel.
Menschen haben vor Veränderung immer Angst. Als die Dampfmaschine kam, der mechanische Webstuhl, da kamen die Maschinenstürmer, haben die Dinger zertrümmert, weil sie Angst hatten. Aber nach jeder technischen Innovation gab es vorher danach nicht weniger Arbeit, sondern mehr, aber andere Arbeit. Wo fehlen denn die Leute bei uns wirklich? Im Pflegedienst, bei einer alternden Bevölkerung, in den Krankenhäusern. Es gibt ganz viele Bereiche, da fehlt es an Menschen, von einfachen bis zu komplexen Tätigkeiten. Es fehlt überall an Fachärzten. Radiologen brauchen und kriegen Unterstützung über KI. Die KI ist teilweise oder ist besser in der Analyse oft als Menschen. Und wenn man diesen Facharztersatz über eine Videoberatung bekommt oder über ein komplett automatisiertes MRT oder wie auch immer, dann ist doch allen geholfen. Also diese Ängste sind nicht notwendig, aber es ist ganz wichtig, die im eigenen Unternehmen ganz klar anzusprechen, sonst kommen die von sich aus.
Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig, da das Team mit reinzunehmen. Also solche Entscheidungen werden ja schon primär auf der Geschäftsführerebene gesprochen oder ausgesprochen, angeregt. Und dann ist es wichtig, das Team so schnell wie möglich mit in den Prozess einzubeziehen. Ist zumindest meine Erfahrung jetzt, um da ein Mitwirken zu entzünden. Also, dass die Mitarbeiter das Gefühl haben, ich werde jetzt nicht bald ersetzt. Nein, im Gegenteil, sondern wir werden zum Mitakteur, um was Neues zu entwickeln.
Also idealerweise läuft es sogar noch anders in einem Gegenstromverfahren. Wir haben hier, und ich habe das in der letzten Führungskräfterunde gesagt, das mittlere Management aufgefordert, mit seinen jeweiligen Teams zu überlegen, Wo gibt es einfache, redundante Tätigkeiten, die Arbeit und Zeit kosten, auf die niemand Lust hat, die aber gemacht werden müssen? Diese Prozesse zu benennen an die Fachabteilung, das Prozessmanagement bei uns ist längst schon im Wesentlichen Softwareentwicklung und jetzt KI-Entwicklung. Und die gucken dann, gibt es was, kann man es kaufen, kann man es selber machen? Und dann wird es zurückgespielt an die Fachabteilungen. Wir haben hier vielleicht was. Das ist ein Gegenstromverfahren. Der Impuls muss kommen aus den Teams, die sagen, hier, da ist etwas, das könnte man vielleicht automatisieren. Und dann ist die Akzeptanz auch da.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Der bringt mich so ein bisschen zu dem Prozess, wie ich den auch bei meinen Kunden durchführe. Ich habe mir mal ein Google Sheet oder ein Excel Sheet, wie auch immer man es benennen will, gebaut, wo eben genau das stattfindet, wo ich mit dem Unternehmer, mit dem Team überlege, was sind die wiederkehrenden, die redundanten Aufgaben, die, ja, es gibt ja wirklich so Punkte, die macht man einmal die Woche, einmal am Tag, einmal im Monat, die vielleicht mehr oder weniger Lust bereiten. Und dann schreibe ich auch konkret die Zahlen dahinter, was kostet dieser Prozess, der aktuell händisch abläuft, um einfach am Ende des Tages, wenn eine Automatisierung steht, die ja auch in der Umsetzung Geld kostet, ein Delta zu haben, dass wir wissen, diese Automatisierung amortisiert sich grob in 3 Monaten, 6 Monaten, 12 Monaten und ab da verdienen wir aktiv Geld damit. Und dann kommt natürlich der Punkt hinzu, in der Regel haben die Automatisierungen weder 30 Tage Urlaub noch feiern die großartig krank oder es kommt sonst irgendwas, dass halt mal ein Ausfall zu verzeichnen ist, außer vielleicht ein Support oder eine technische Störung. Die laufen halt einfach dann rund um die Uhr.
Ja, das kann eben diese Effekte geben, die wir benötigen bei einer alternden Bevölkerung. Ja, das ist, wenn das Land seinen Platz in der Welt halten will, mit nur 84 Millionen Menschen drittgrößte Volkswirtschaft zu sein, haben wir gar keine andere Wahl. Ja, wir müssen alle Leute, die arbeiten können, in Arbeit bringen. Wir müssen hier und da sicherlich die Lebensarbeitszeit erhöhen. Das gilt es aber so zu machen, dass es fair ist. Dann die Migration, die wir brauchen, reinlassen und andere eben nicht mehr reinlassen. Auch klar. Und dann eben noch das Thema über Technologie, weiteres Arbeitsvolumen generieren. Der volkswirtschaftliche Wachstumspfad ist dann neutral. Also das Potenzialwachstum, dem ist es wurscht, ob das Menschen oder Maschinen machen. Es muss gemacht werden, damit es verkauft werden kann ins Ausland. Davon leben wir. Ja, das ist ja genau die Idee. Und da gilt es eben, dass man diese Ängste überwindet und da vorne mit dabei ist.
Ja, definitiv. Ja, ich glaube, wenn dann so die ersten Punkte, ich erlebe das bei meinen Kunden, wenn wir so einen Part mal automatisiert haben und die dann sehen, okay, das läuft vor allem zuverlässig. Wir haben eine konstante Qualität bei den Outputs. Wenn man jetzt da ein Beispiel nennt, ich habe einen Kunden aus dem Westerwald, der hat eine Prozessplanung. Die lief bis dato eigentlich immer so ab, dass der sich mit seinem Team einmal am Tag für eine halbe Stunde zusammengesetzt hat, waren 5 Personen mit ihm zusammen und dann wurden die Tages-To-Dos verteilt. Und sein Datentool hatte keine direkte Schnittstelle. Es war ein bisschen schwierig, da das anzukoppeln und dann sind wir den Weg gegangen über den E-Mail-Part. Also das Tool konnte die E-Mails versenden, konnte die Daten da reinpacken, aber jetzt nicht die ganzen Aufgaben verwalten. Und diese E-Mail wird jetzt von einem AI-Agent quasi abgelesen oder ausgelesen. Und dieser erstellt dann die konkreten Aufgaben schon für die direkten Mitarbeiter, weist diese zu. Die haben eine Datenbank mit den Mitarbeitern, wo dann die Aufgabenbeschreibung drin ist, was die Mitarbeiter durchführen. Und damit haben wir jetzt quasi den Part reduziert auf, er muss nur noch einmal am Tag eine halbe Stunde da reingucken, aber das Team sitzt nicht mehr da drin. Und dann konnten wir halt direkt eine Ziffer dahinter schreiben, was ihm die Automatisierung gebracht hat.
Gut, das ist ja schon eine weitere Entwicklung. Ne? Das ist schon dieses Agentic AI. Das ist das, was wir auch testen. Wir testen auch im Bankinnenbereich mit einem anderen Start-up ganz aktuell auch weitere Themen für Einsatz generativer KI. Und das sind die nächsten Schritte. Es weiß keiner genau, wo das hinführt. Ja. Aber sicher ist, wenn man es nicht macht, fällt man zurück, auch international. Und Deutschland lebt nun mal vom Export. Wir machen gute Produkte, wir müssen sie aber auch verkaufen, wir müssen sie kostengünstig produzieren können, vor allem auch, wenn sie eben immer stärker mit Zöllen belegt werden, dann müssen wir eben die Produktionskosten senken. Das sind einfachste Zusammenhänge, bei denen ich eben hoffe, dass die Politik sie eben versteht.
Ja, zeitnah versteht. Ich glaube, das ist jetzt gerade gerade durch die US-Wahl, die hat ja so ein bisschen was ins Wanken gebracht, wo viele Unternehmer einfach unsicher waren. Einmal wegen dem Thema Zölle, dass sie gesagt haben, okay, wir leben vom Export, aber es lohnt sich einfach nicht mehr, weil wir so schon mit einer so niedrigen Marge unterwegs sind, dass wir gerade so unsere Kosten decken aktuell. Und jetzt kommen dann irgendwelche Punkte noch hinzu, die das Ganze dann nochmal steigern. Und das war für mich so ein bisschen auch der Anlass, weshalb ich gesagt habe, ich befasse mich intensiv mit diesem Thema, um den Unternehmen wieder eine Möglichkeit zu bieten, profitabler zu arbeiten, dass sie wieder entweder wiederkehrende Prozesse oder auch ganze Geschäftsprozesse in Teilen oder in Gänze automatisieren. Und da ist für mich so mein Learning aus den letzten Jahren, dass es nie Sinn macht, einen kompletten Prozess von A bis Z direkt versuchen, in Automatisierung reinzupacken, sondern den wirklich in Scheiben schneiden und dann Bereich für Bereich zu adaptieren. Dass man, weil man sonst immer nicht so genau weiß, wo ist jetzt hier vielleicht ein Fehler aufgetreten oder so, dass man wirklich einen Gesamtprozess betrachtet und den dann in Einzelprozesse zerteilt, die dann, ja automatisiert werden.
Klar, wir haben eine Kombination aus zentralem, dezentralem Prozessmanagement in der Bank. Wir arbeiten generell mit einem Lean Six Sigma-Ansatz. Aus dem Thema Six Sigma nehmen wir aber nicht die quantitativen Themen, die sind in der Bank nicht so wichtig, sondern primär diesen DMAIC-Zyklus der Steuerung des Projektes, der Prozesse. Und wir arbeiten in den Einheiten, in den dezentralen Einheiten im Prinzip in diesen KVP-Themen, die auf der Wurzelebene, Teilprozessebene arbeiten, und das Ganze wird verzahnt oben drüber von einer Einheit, die zuständig ist für die Gesamtbank. Und diese Einheit, die früher anfing mit händischer Messung und all den Dingen, im ersten Schritt hat im zweiten Schritt die verbleibenden Prozesse digitalisiert und im dritten werden die automatisiert. Und die ist die Klammer, die das Ganze dann insgesamt da orchestriert. Also das ist so eine Kombination aus zentralem, dezentralem Prozessmanagement bei uns. Und das Zentrale oben drüber im Prinzip sind das alles jetzt mittlerweile Robo- und KI-Entwickler.
Okay.
Da läuft keiner mit einer Stoppuhr durch die Bank. Ja? Das sind Softwareentwickler.
Ja, das mit der Stoppuhr, das kenne ich noch aus der Zeit in der Produktion. Ich weiß gar nicht mehr, wie diese. Gab es so Refa-Techniker, waren das, glaube ich. Die liefen dann immer mit den
Es war Refa-Methoden. Ich habe
Refa.
das selber auch noch gemacht als Orgaleiter. Habe ich selber auch noch gemessen. Und das ist ja auch sinnvoll, wenn man es nicht anders machen kann. Aber das ist Prozessmanagement 1.0. Das ist der Lean-Ansatz, überflüssiges weg. Für mich ist Prozessmanagement 2.0 das verbliebene Digitalisieren. Worüber wir hier reden, das ist Prozessmanagement 3.0, das Digitalisierte, wo immer es geht, zu automatisieren.
Ja, definitiv. Ich glaube, da ist auch so ein bisschen dieses Verständnis oder diese Verständnisfrage bei den KMUs, die jetzt sagen, ja, wo sollen wir denn KI einsetzen? Aber teilweise sind die Digitalisierungsthemen einfach noch viel weit zurück. Also die sind noch viel zu weit von einer Digitalisierung weg, dass man überhaupt den nächsten Schritt mit einer generativen KI oder vielleicht sogar einem agentischen System daran anknüpfen kann, weil vieles auch einfach noch, ja, dann ist es der klassische Laufzettel, der irgendwie, das ist die Auftragsbestätigung, die dann als Papierform durch das Unternehmen läuft, die ja dann auch an sich erstmal digitalisiert werden kann, dass vor allem auch eine, also ich finde auch dieses Thema Datentransparenz für Führungsebene, für Teamleiter finde ich halt super wichtig und das ist halt schwierig mit einem Laufzettel zu gestalten. Wenn aber die Daten permanent abrufbar sind über irgendwelche Dashboards oder so, ist ja auch viel mehr Klarheit in die Unternehmensstruktur reinzubringen.
Gut, es kann sein, dass einige Unternehmen den zweiten Schritt überspringen müssen. Ne? Die werden dann einen klassischen Lean-Ansatz fahren müssen, händisch, und dann sofort zu automatisieren. Das kann auch passieren.
Ja, ich weiß im Moment, also wo ich immer ein bisschen Schwierigkeiten mit habe, vielleicht haben Sie da irgendwie Sie sind ja auch viel in Unternehmen oder mit Unternehmen im Dialog, diese Angst, die davor herrscht, also die ich zumindest gespiegelt bekomme. Einmal das Thema, was ist mit meinen Daten? Was darf ich überhaupt machen? Wie sieht es mit meinen Mitarbeitern aus? Wie bekomme ich die mit eingebunden? Es ist manchmal echt schwierig, da zu sagen, Sie können sich darauf verlassen, dass wir das so machen, wie es halt rechtlich und auch nach diesem zum Beispiel EU-AI-Act, was hier relativ viele Unternehmen jetzt auch, wo sie sich schulen lassen müssen, um da halt weiterhin tätig sein oder tätig bleiben zu dürfen, dass man die Angst nimmt. Also dieser eine Tipp, du wirst feststellen, wenn wir damit jetzt anfangen, wirst du erleben, dass die Arbeit ganz anders abläuft und wieder mehr Zeit für wichtige Dinge bleibt.
Die Leute müssen sofort eingebunden werden. Die Leute müssen von sich aus sagen, da wäre ich gerne entlastet. Das muss von unten kommen. Also von oben einfach zu sagen, wir machen jetzt mal KI oder wie auch immer, ist schlechtes Management.
Das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, dass man eher so eine Art Umfrage macht, dass man überhaupt mal einen Blick dafür bekommt, was läuft aktuell bei uns im Unternehmen in den einzelnen Abteilungen ab und welche Prozesse davon, da waren wir wieder bei dem Ansatz von Ihnen gerade eben, können jetzt systematisch dann ja, digitalisiert werden, automatisiert werden. Und dann kommt natürlich eine Riesenfrage und hier möchte ich jetzt explizit keine Werbung für mich machen. Es ist schwierig. Bei dem Aufkommen mittlerweile, wenn man sich gerade die Plattform LinkedIn anguckt, überhaupt den richtigen Partner zu finden.
Ja, klar.
Also wie sind Sie an die Startups dran gekommen?
Wir arbeiten in dem einen Fall mit einer Unternehmensberatung immer wieder mal zusammen und die sagten, für dieses Thema haben wir ein Start-up, mit dem wir zusammenarbeiten. Das war das Thema Clara Weller. Die anderen Dinge, die wir intern jetzt machen, das ist ein Start-up nicht so weit weg. Mit dem arbeiten wir schon ewig auch in anderen Themen zusammen und ich kenne den Geschäftsführer gut. Man muss sich kennen. Man muss wissen, dass die andere Seite fundiert ist, dass die wirklich Ahnung hat. Klar, auf LinkedIn, da sind extrem viele unterwegs, die sind einfach dünn, ne? Fachlich dünn.
Ja, also was mir da besonders aufgefallen ist, gerade als dieses Thema N8N und diese agentischen Workflows, da sind auf einmal ganz viele rausgekommen, die ihre vermeintlichen Workflows dann geteilt haben. Und wenn man ein bisschen tiefer in der Thematik drinsteckt, man genau erkannt hat, das, was die gerade teilen, sind die offiziell zugänglichen Templates, die man sich bei N8N runterladen kann.
Ja, klar, da darf man eben nicht naiv sein. Ne? Also wir lassen uns über LinkedIn nicht ansprechen oder wenn, dann lehnen wir das ab. Also wir haben einfach unsere Quellen, unsere Partner und auf sowas fallen wir typischerweise nicht hinein. Das sollte auch keiner tun.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich bekomme es halt so in der Art und Weise gespiegelt, wenn dann gesagt wird, wir haben das schon mal mit dem und dem ausprobiert, unabhängig davon, ob es jetzt ein Startup war oder ein etabliertes Unternehmen, die dann aber vielleicht in der fachlichen Thematik ganz gut waren, aber zu wenig Branchenkenntnisse haben. Ich habe mich irgendwann ganz konsequent dafür entschieden zu sagen, ich gucke nur in den Bereich produzierendes Unternehmen, weil ich eben aus dem Bereich komme, über 10 Jahre da drin gearbeitet habe, bevor ich dann irgendwann die Seiten gewechselt habe, um es mal so plakativ zu sagen, weil ich denen ihre Sprache, denen ihre Ängste, Nöte verstehe, weil ich genau mit diesen Ängsten und Nöten über 10 Jahre aktiv gearbeitet habe. Und da muss ich sagen, dieser Punkt, wenn da einfach mal so die Brücke entstanden ist, dass wir mal im Erstgespräch sind oder uns mal konkret die ersten Prozesse angeschaut haben, die dann sagen, das ist das erste Mal, dass ich mich verstanden fühle. Und ich glaube, das ist wirklich so der Impuls an die Unternehmen, die jetzt vielleicht hier das hier hören, wirklich mal in Erstgespräche reinzugehen und einfach dann auf den Bauch zu hören. Fühlt man sich verstanden? Spricht die Person meine Sprache? Und erst dann die nächsten Schritte zu gehen und vielleicht erst mal Testprojekte machen, sich noch gar nicht fest in irgendwas binden, wäre jetzt so meine Empfehlung.
Ja, klar. Also Beratungsgeschäft ist immer Vertrauensgeschäft und das ist eben auch Teil, was die Geschäftsleitung muss wissen, mit wem sie zusammenarbeitet und das mittlere Management muss wissen, dass es eben sich die Gedanken über seine Teams, die Produktivitätssteigerung immer selbst auch machen muss.
Ja, waren auf jeden Fall wichtige Impulse. Ich würde jetzt mal grob überleiten, mit einer letzten oder mit einer Art Abschlussfrage, vielleicht an Sie persönlich. Was treibt Sie persönlich an, die Innovation gerade in dem Bereich Westerwaldbank, nach vorne zu treiben? Also was ist so Ihr, dafür stehe ich morgens auf, Moment.
Ich stehe immer dafür auf, dass die Westerwaldbank immer besser darin wird, Kundennutzen zu schaffen. Das heißt, die finanziellen Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden zu lösen und natürlich auch für die Eigentümerinnen und Eigentümer 85.000 Menschen Mehrwerte zu schaffen, die sich dann unter anderem natürlich auch in der Dividende äußern. Darum geht's. Und deswegen ist es die Pflicht, alle Trends, alle Neuerungen zu beobachten, um das Haus letztendlich einfach immer besser zu machen, immer effizienter zu machen. Das ist mein Job.
Ich glaube, also so in meiner Wahrnehmung, ich bin jetzt auch schon seit einigen Jahren Kunde bei der Westerwaldbank, habe jetzt auch den kompletten Firmenbereich auch bei der Westerwaldbank integriert. Natürlich jetzt noch ein bisschen kleiner als viele andere. Aber was mir da einfach Das soll jetzt auch keine Werbung in dem Sinne sein. Was mir einfach gut gefallen hat oder immer noch gut gefällt, ist einfach der direkte Bezug, trotz einer Klaravella, trotz digitalen Systemen. Ich habe Ansprechpartner, die einfach Fachleute sind. Ich kann mit meinen Fragen dahin gehen, ich kann mit meinen Beratungsthemen, wie eröffnet man ein Unternehmenskonto, worauf ist zu achten, was muss ich hier machen, dass ich das Gefühl oder nicht nur das Gefühl habe, sondern das Erlebnis habe, ich sitze mit einer Person im Büro und gehe da raus und habe einfach absolute Sicherheit. Und das ist so ein wichtiger Punkt, der mich einfach dazu bewogen hat, bei eine regionale Bank zu gehen und mich bewusst gegen ja, eine reine Online-Bank entschieden. Aber ja.
Gut, das ist ja der Anspruch, ne? Dass man das liefern kann als Regionalbank, dass man Technik massiv einsetzt für diese Effizienzthemen, aber menschlich erreichbar bleibt. Ansonsten hätten wir ja gar keinen Mehrwert gegenüber Direktbanken zum Beispiel.
Genau.
Diese Kombination, Technik nutzen, um auch preislich irgendwie mithalten zu können, aber nicht austauschbar zu werden, das ist der Spagat, in dem man sich da jeden Tag bewegt, ja.
Ja, dann an der Stelle vielen, vielen Dank für die Zeit mit dem Blick auf die Uhr, knapp 26 Minuten. Wenn du bis hierhin zugehört hast, die Westerwaldbank hat auch einen Podcast, den Bella Dialog. Ich würde den Link dazu in die Shownotes packen, da gerne mal reinhören. Da kommt, wenn ich richtig informiert bin, einmal im Monat eine neue Podcast-Folge. Ich glaube, am letzten Dienstag im Monat. Da gerne mal reinhören. Und ansonsten, Herr Dr. Kölbach, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für den Austausch, für das Gespräch und Ihnen alles Gute, eine gute Woche.